Herzlich willkommen beim Podcast Menschen führen Unternehmen, euren Podcast rund um die Unternehmens- und Führungswelt. Wir sind eure Hosts Sanas und Claudia und freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Ja, wunderbar und herzlich willkommen zu Menschen für ein Unternehmen. Wir haben heute mal wieder einen Gast bei uns. Und zwar ist bei uns zu Gast Christoph Schmidt von steuertipps.de, der Geschäftsführer von steuertipps.de. Herzlich willkommen, Christoph. Wir freuen uns, dass du bei uns bist.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank.
Christoph, wir haben dich vor allem eingeladen, weil ihr bei steuertipps.de eine ganz spannende Transformation gemacht habt. Ja? Also vielleicht kennt auch nicht jeder von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern schändlicherweise steuertipps.de. Also ich bin tatsächlich selber Nutzer. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon die Steuersparerklärung nutze. Mhm. Also ihr seid, ne, also so habe ich euch früher wahrgenommen, ich kenne euch noch als akademische Arbeitsgesellschaft, Unterstützung von Privatmenschen im Grunde bei der Erklärung, Steuererklärung. Mhm. Und also ich kenne euch tatsächlich vor allem von der Steuersparerklärung komplett digital. Aber das war ja nicht immer so. Magst du vielleicht mal ganz kurz erzählen, wo ihr daherkommt und wo da genau eure Transformation tatsächlich bestanden hat?
Ja, gerne. Also das Unternehmen ist vor ungefähr 50 Jahren gegründet worden. Und der Gedanke damals, als es noch kein World Wide Web gab, war eigentlich ganz charmant, nämlich regelmäßig aktuelle Informationen Menschen an die Hand geben, wie man denn seine Steuererklärung macht. Also damals noch Steuererklärung auf Papier, auf diesen grünen Formularen und ganz viele Fachbegriffe, die man nicht versteht und kaum durchdringbare Gesetze. Und die Gründer des Unternehmens hatten die Idee, lass uns das doch mal in normaler Sprache erklären, lass uns eine Gruppe von Menschen bilden, also eine Arbeitsgemeinschaft, die Akademikern erklärt, wie man die Steuererklärung macht. Und so ist dann die Akademische Arbeitsgemeinschaft Verlagsgesellschaft entstanden mit dem Anspruch, Steuern zu erklären. Und ich selbst habe eine Kindheitserinnerung daran. Mein Vater hatte einen solchen Ordner zu Hause stehen. Da war ich 6, 7, 8 Jahre alt und mein Vater hat die Steuererklärung gemacht. Das war so ein gelber Ordner mit ganz vielen Blättern drin. Den hat er immer noch zu Hause stehen, diesen Ordner. Und jetzt leite ich halt dieses Unternehmen. Aber die Welt hat sich geändert und Papier ist nicht mehr der wichtigste Informationsträger. Und Gott sei Dank hatten auch die Gründer und Geschäftsführer deutlich vor mir schon verstanden, dass vielleicht Software eine gute Idee ist, also eine Software, mit der man seine Steuererklärung machen kann. So ist die Steuersparerklärung entstanden, zusätzlich zu dem Verlagsgeschäft. Das heißt, als ich angefangen habe, war das Geschäft, schaut man mal auf die Umsätze, ein Verlag mit Softwaregeschäft. Mhm. Und das, was meine Mission ist, das, was ich erreichen will, ist, dass aus diesem Unternehmen ein Softwareunternehmen mit wertvollen Informationen wird. Am besten sogar ein Cloud-Softwareunternehmen mit wertvollen Informationen. Und da haben wir schon ein paar Sachen gemacht. Also zum Beispiel, du hast es selber angesprochen, steuertipps.de ist die am meisten besuchte Seite in Deutschland für das Thema Steuern. Die Steuersparerklärung ist die am zweitmeisten genutzte Software für das Abgeben einer Steuererklärung. Und wir haben immer noch ein Loseblattwerk, aber dazu auch viele Bücher und Ratgeber, die dieses Thema adressieren. Eine Sache zum Beispiel Steuererklärung für Anfänger. Also wenn du heute zum ersten Mal deine Steuererklärung machst, einmal ganz einfach erklärt, was ist denn das eigentlich und wie geht das?
Ja, es stimmt, wo du das sagst. Ne? Ich habe eben gesagt, ich kenne es nur digital. Stimmt ja gar nicht. Ne? Ich habe früher noch in so eine CD gekauft, in einer Buchhandlung, glaube ich. Ne? Irgendwie so ein Compendium. Ja, jetzt kann ich es mir runterladen. Also viel einfacher. Christoph, du bist seit 2019 bei Steuertipps. Und du sagst, ihr seid sozusagen noch, na, also eine Transformation ist ja auch selten abgeschlossen, auf der Reise vom Verlag hin zu einem Softwareunternehmen mit Fokus auf Steuern und Informationsbereitstellung. So, wenn du dir jetzt anguckst, 2019, was hast du in Anführungsstrichen also vorgefunden? Ja, also wenn ihr da noch diesen stärkeren Verlagsfokus hattet, und was waren für dich so Schritte, weil ich sag mal so Veränderungen, ne? Also Sanas und ich haben schon ein paar Podcasts zum Thema Veränderung gemacht. Und Veränderungen sind ja bekanntermaßen nicht immer von allen gleich gern gesehen. Also wie war so die Situation, als du gestartet hast? Und was waren aus deiner Sicht vielleicht auch wichtige Etappen, um das Team von Steuertipps mitzunehmen?
Also die ersten 2-3 Wochen waren für mich ein großes Aha-Erlebnis. Ich wollte erstmal verstehen, wie sich das Unternehmen selbst versteht. Also wenn jemand mit mir spricht, was sagt der oder die denn dann, was ihren Job ausmacht? Was ist das, was sie antreibt? Was ist das, weshalb sie jeden Morgen aufsteht und kommt? Wie redet sie über Kollegen, über Kunden, über Produkte? Und was ich festgestellt habe, ist, dass erstmal ein unglaublich hoher Qualitätsanspruch da war, die Dinge im Thema Steuern richtig zu machen. Und das ist ja auch wichtig, denn ich kann ja nicht einfach was hinschludern und dann sagen, hier ist eine Steuererklärungssoftware, das muss ja stimmen. Und ich kann ja nicht einfach irgendwas aufschreiben und am Ende ist das nur 60% richtig, wenn jemand auf der Basis seine Steuererklärung macht. Also ein sehr, sehr hoher Anspruch. Und das ist auch etwas, für das viele Verlage, gerade Fachverlage, stehen, nämlich den Anspruch, die Dinge richtig zu machen. Und das war sehr positiv. Ein Fragezeichen hatte ich dann bei dem Blick darauf, worauf fokussiert sich denn der Stolz der Leute? Fokussiert er sich darauf, dieses Wissen zu haben und Kunden dabei zu helfen? Oder fokussiert sich das darauf, dass da am Ende ein Buch, ein Blatt Papier oder irgendein Produkt ist? Und meine Wahrnehmung war, das war sehr stark orientiert auf das, was hinten rauskommt, also das Medium. Ist es ein Buch, ist es ein loses Blattwerk, ist es eine CD? Und das war für mich der Schlüssel für die neue Ausrichtung. Denn ich bin davon überzeugt, kein Unternehmen verkauft ein Medium, ein Unternehmen verkauft eine Lösung für ein Problem. Und die Lösung für das Problem, das wir adressieren, lautet, wie mache ich denn meine Steuern selbst? Und das wollen wir bedienen. Und ob das am Ende in einer CD, in einer App, in einem Stück Papier, in einer KI oder sonst was ist, ist eigentlich die zweite Frage. Ja, die erste Frage ist, welches Problem lösen wir für Kunden? Und die zweite Frage, wie lösen wir das denn? Mit welchen Produkten? Und das war für mich der Ausgangspunkt zu sagen, wir müssen uns als Unternehmen neu orientieren, weg von Produkt- und Medium-Denke hinzu, was lösen wir für unsere Kunden? Und das ist erstmal ein Mindshift-Change, weil wenn da einer sitzt und sagt, mein Job ist es, dass ein Buch rauskommt, und dann kriegt er gesagt, ab sofort geht es nicht mehr darum, ob es Bücher gibt, das kann identitätsraubend sein. Jetzt hast du gefragt, was die Schritte waren, und einer der wichtigsten Schritte am Anfang war zu sagen, das, was wir bisher gemacht haben und wie wir es gemacht haben, können wir nicht fortsetzen, weil es keine Zukunft hat. Ich mache mal ein Beispiel. Darauf zu setzen, dass im physischen Vertrieb im Laden Leute CDs kaufen, ist keine zukunftsfähige Vertriebsstrategie. Heute kaufen Kunden Software im Internet, also müssen wir gut werden darin, Software im Internet zu verkaufen. Heute gehen nur noch wenige Menschen hin und kaufen sich tausende Seiten Papier, um ein Thema zu durchdringen. Die gibt es. Aber künftig muss das einfacher sein, also auch vom Design, also UI und UX, gut aufbereitet sein. Und diese Botschaft, so wie wir es bisher gemacht haben, geht es nicht weiter, sondern ab sofort versuchen wir darüber hinaus zu gehen. Das war die erste schmerzhafte Botschaft. Und die hat auch wehgetan, weil viele sich natürlich gefragt haben, ja, was mache ich denn dann? Ich habe doch bisher das gemacht, wo ist denn meine Zukunft? Und das war dann der Ausgangspunkt zu sagen, okay, lass uns einen Plan machen, wie wir Schritt für Schritt uns als Unternehmen dorthin bewegen. Und da haben wir dann mit dem Führungsteam gesagt, okay, das müssen wir jetzt über die nächsten Jahre angehen.
Dazu habe ich eine Frage, lieber Christoph. Das, was du gerade nennst, das finde ich ja auch immer sehr spannend. Also quasi erst zu verstehen, was ist denn das Warum dahinter? Weil wenn die Menschen das Warum nicht kennen, dann können die auch nicht gucken, wie sie dann zu dem Produkt kommen, was am Ende steht. Aber wie hast du es denn geschafft, dass du deine Leute mitnimmst, damit sie quasi sich loslösen von diesem Produkt, was sie bisher kannten, und immer mehr verstehen, was ist denn eigentlich ein Teil, zum Teil vielleicht auch ihr Warum, aber ob sie auch alle verstehen, was ist denn das Warum dieses Unternehmens?
Also es gab nicht so einen Fingerschnitt-Moment, an dem alle gesagt haben, ach so ja, daran habe ich noch nie gedacht, jetzt ist für mich klar, jetzt laufe ich dahin. Und sondern es gab auch viele Momente, in denen ich gemerkt habe, das läuft nicht so schnell und nicht so gut, wie es eigentlich sein kann. Und du hast gerade dieses Thema des Why oder nennen wir mal Neudeutsch Purpose angesprochen. Das zum Beispiel war etwas, was ich gar nicht an den Anfang gestellt habe, weil es aus meiner Sicht damals nicht der richtige Zeitpunkt war. Also das erste Problem war, wie schaffen wir es denn, dass wir als Unternehmen wieder wachsen und ganz banale Probleme lösen, also dass Leute nicht miteinander streiten, dass es Strukturen gibt, wo sich Menschen selbst abstimmen, dass Transparenz darüber herrscht, welche Ziele wir eigentlich haben als Unternehmen. Und ich habe dann mitbekommen, dass einer meiner Vorgänger, ich selbst kenne ihn nicht, aber der muss gesagt haben, liebe Leute, ihr seid nicht da, um nachzudenken, ihr seid da, zu machen, was ich sage, was dazu geführt hat, dass es keine Kultur gab, selbst darüber nachzudenken, wie man denn ein bestimmtes Ziel erreicht. Das heißt, mein erster Schritt war zu sagen, okay, es gibt bestimmte Ziele, über die wird transparent gesprochen. Zweitens, es gibt Rollen, die bestimmte Bereiche und bestimmte Führungskräfte für diese Bereiche haben. Und die Phase alleine hat rückblickend, würde ich sagen, 2,5 bis 3 Jahre gedauert. Und erst dann kam das Thema Purpose. Und ich halte das auch für wichtig, erstmal funktionierende Strukturen aufzubauen, denn ich kann nicht eine werteorientierte oder purpose-orientierte Führung in eine Organisation bringen, die nie gelernt hat, miteinander zu arbeiten. Also war der erste Schritt, jedem ist klar, was sind die Ziele, was ist meine Rolle darin und wie wollen wir grundsätzlich miteinander arbeiten. Und erst danach kam dann Purpose und danach kam dann die Einführung von OKR. Und da sind wir jetzt so nach 6 Jahren ungefähr.
Ich finde es ganz spannend, was du gerade gesagt hast, Christoph. Ne? Dieses tatsächlich erstmal schaffen, zusammenzuarbeiten und tatsächlich auch Klarheit über Ziele und Rollen zu haben. Ne? Das ist ja was ich im Alltag sehr, sehr oft überlebe ja das auch, aber erlebe. Dass zum Beispiel die Interpretation der Rollen der einzelnen Personen durchaus unterschiedlich ist, davon abhängend, wen man fragt. Ja, also das sind ja im Grunde erstmal auch so die Basics, aber die auch schon gar nicht so trivial sind, die es zu lösen gibt. Und ich finde auch ganz spannend, dass du gesagt hast, dass du im Grunde diese Phase der, ich nenne es mal, guten Zusammenarbeit, also Herstellung einer guten oder noch besseren Zusammenarbeit und Klarheit, Ziele, Rollen, wie agieren wir miteinander, 2,5 bis 3 Jahre gedauert hat. Ne? Weil das ist ja auch was ich erlebe, dass halt Leute sagen, so, wir wollen jetzt hier irgendwie anders arbeiten, viel moderner, das ist so ein bisschen gestrig, wie wir sind. Und dann gibt es eine große Ansprache und 2 Schulungen und dann sagen alle so, jetzt geht's los. Und oh Wunder, irgendwie geht nicht so viel los. So, ja? Genau. Und vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen drauf eingehen. Also wenn du sagst, so dieses ist ja auch ein sensibles Thema zu sagen, ich stelle fest, dass die Zusammenarbeit gar nicht so 100%ig gut läuft. Eben, ne, ich sage mal jetzt gar nicht, weil die Mitarbeitenden das nicht gut machen können und wollen, sondern weil halt auch die Bedingungen vorher einfach anders waren. Das ist ja schon mal ein Riesen-Change und kann ja auch schnell als Kritik an den Personen wahrgenommen werden. Habt ihr das irgendwie jetzt, wir machen jetzt hier ein Shift, wir machen alles anders, angekündigt? Oder war das eine Vorgehensweise der leisen kleinen Schritte? Ja. Wie seid ihr da vorgegangen? Also ich sage jetzt ihr, weil es wirst ja nicht nur du alleine, sondern auch das Führungsteam gewesen sein, aber auch wie bist du da vorgegangen? War das sozusagen so ein ausgerolltes Programm oder ich versuche mal mit kleinen Schritten hier eine Stellschraube zu drehen und da was zu beeinflussen?
Ja, also für den Aufbau des Führungsteams war das schon eine sehr klare Botschaft von mir, was ich mir vorstelle und wie ich mir wünsche, dass das Führungsteam miteinander arbeitet. Ich habe erstmal einen Kreis etabliert, in dem alle Führungskräfte und alle mit einer herausgehobenen Rolle waren, gab es vorher nicht, und dann das genutzt zu sagen, wie ich mir wünsche, dass wir arbeiten, und dann gesagt, bei jedem, der nicht oder jeder, die nicht in diese neuen Rollen reinwachsen wollte, gesagt, okay, das erwarte ich von dir, das sind die Skills, die ich bei dir sehen möchte, das ist das Verhalten, was ich sehen möchte und so weiter. Und das aufzubauen, da war ich schon sehr deutlich bis hin zu klaren Ansagen, so geht es nicht weiter, sonst geht es ohne dich weiter. Das ist nicht angenehm, das zu haben, aber manchmal ist es notwendig, denn wenn das Führungsteam nicht miteinander harmoniert, ich rede nicht über, hi, 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 wir haben uns alle lieb, sondern ich rede darüber, dass es ein Verständnis gibt, wer wo steht und was seine Aufgaben sind. Wenn das nicht funktioniert, brauche ich es gar nicht zu versuchen, in der Belegschaft weitere Dinge umzusetzen. Als wir dann an dem Punkt waren, dass ich gesagt habe, wir sind als Führungsteam reif genug, dann sind wir einen Schritt weiter gegangen und haben das Team mitgenommen und haben gesagt, so, jetzt reden wir mal darüber, wie wir uns ändern müssen in der Zusammenarbeit. Was läuft denn schief? Was sind denn vielleicht auch Dinge, die in der Vergangenheit nie ausgesprochen wurden? Schwelende Konflikte, Ängste. Und da gab es sehr schwierige und auch sehr, sehr emotionale Diskussionen, die mich persönlich auch total überrascht haben, von denen ich nichts wusste. Aber es war wie so eine Art heilsamer Trog, durch den wir durch sind, um dann zu sagen, so, jetzt haben wir es geklärt. Ab jetzt geht es darum, dass wir gemeinsam auf ein Ziel zuarbeiten. Und das war dann der Moment, in dem wir Schritt für Schritt angefangen haben, OKR zu implementieren. Ich habe das nur nicht unter OKR genannt, weil es bringt ja nichts, wenn ich mit Begriffen um mich rumschmeiße, die für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nichts bedeuten. Ja, es muss was Greifbares sein, mit dem man auch was anfangen kann. Also beispielsweise, es gibt wöchentliche Meetings, in denen die To-Dos abgeglichen werden, kann ich sagen. Ich kann aber auch sagen, ich habe ein Weekly für OKR. Ja, und das eine hat halt eine Bedeutung und das andere nicht.
Ich sehe schon, Sanas hat eigentlich eine Frage an dich, aber ich bin mir nicht sicher, ob alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer den Begriff OKR kennen, Objectives and Key Results. Magst du da vielleicht nochmal ein bisschen was zu erklären? Das auch vielleicht ganz konkret mit einem Beispiel.
Ja, also ich kann es so erklären, wie ich es für mich verstehe. Ob das jetzt der 100% Methode entspricht, mögen mir die Connoisseure dann verzeihen, wenn es nicht ganz stimmt. Also die Methode geht mal davon aus, dass es für das Gesamtunternehmen langfristig zu erreichende Ziele gibt. Beispielsweise einen Marktanteil, eine Anzahl an gewonnenen Kunden. Es kann sogar, wenn man spezifisch genug macht, der Umsatz für ein Produkt in einem bestimmten Jahr sein. Das ist ein langfristiges Ziel. Und dann leitet man daraus ab, wenn das das langfristige Ziel ist, was möchte ich denn dann dieses Jahr erreichen? Das ist dann ein Objective. Und wenn das mein Objective für dieses Jahr ist, was sind denn dann Dinge, die erreicht werden müssen, zum Beispiel quartalsweise, um diesem Ziel nahe zu kommen? Das sind Key Results. Ich mache mal ein Beispiel. Die Werbemaßnahme für das neue Produkt ist mit 100.000 Adressaten durchgeführt und hat eine Conversion Rate von 3% erreicht. Und dieses Key Result ist immer sehr, sehr spezifisch. Und dann überlegt man sich, was muss ich denn tun, um dieses Key Result zu haben? Und man etabliert einen Turnus, einen Rhythmus, einen Takt, indem man sich überlegt, gucken wir denn eigentlich noch auf das richtige Ziel? Gucken wir auf die richtigen Key Results? Haben wir Lücken und müssen wir was ändern? Das heißt, man hat eine Organisation, die sich immer damit befasst, wo will ich hin? Wie komme ich hin und was muss ich dafür tun? Und dann gibt es natürlich Ausprägungen rechts und links und sogenannte Artefakte, also welche Meetings habe ich, wo schreibe ich was, in welches Tool rein und so weiter, ist aber für mich alles nebensächlich. Es geht darum, dass alle so ticken, dass alle verstehen, ich bin nicht dafür da, eine Aufgabe zu machen. Wir sind dafür da, dass wir gemeinsam dieses Ziel mit diesem Key Result erreichen. Und das schafft dann, wenn man es lang genug durchhält, eine Eigendynamik.
Ich habe eine Frage zu dem, was du vorhin gesagt hast. Das hat mir ja sehr gut gefallen. Das ist ja auch eigentlich, wie man es so lege artis, sagen wir Ärzte dazu. Lege artis heißt, du machst es eigentlich quasi so, wie es buchmäßig vorgeschrieben ist, dass du zunächst mal erstmal eine Idee hast davon, was du umsetzen willst. Das hast du ja dann bereits schon uns erklärt. Dann hast du ja deinen inneren Kreis so reingeholt und die Leute quasi auf die gleiche Werte und Kultur gebracht, damit ihr wisst, wie es dann weitergeht. Und mich würde interessieren, wie habt ihr das dann geschafft, dass das auch so gelebt wurde, dass auch die Leute an der Basis da mitgezogen sind? Welche Methoden vielleicht, Tools, hattet ihr welche, abgesehen von den OKRs? Wie habt ihr das hinbekommen, dass die anderen mitgezogen sind? Und ich meine jetzt nicht die krassen Bedenkenträger, die wollen, dass alles so bleibt wie immer.
Also das war jetzt gar kein krasses Tool, sondern es war am Anfang erstmal eine sehr intensive Fragerunde. Was bewegt euch denn als Mitarbeiter? Was stört euch denn? Was würdet ihr euch denn wünschen? Und da kamen ein paar Dinge heraus. Natürlich auf der emotionalen Seite Sicherheit. Wir brauchen eine Vision. Wir brauchen was, woran wir glauben können. Weil wenn es das nicht ist, nämlich Verlag mit Printprodukten, was soll es denn dann sein? Und das Zweite ist, wir möchten involviert sein darin, wie wir denn dahin kommen, abgeholt werden. Und die Antwort darauf war dann erstmal ganz einfach, sehr häufig Transparenz schaffen. Also ich habe alle 2 Wochen berichte ich einfach meinem gesamten Team, welche Termine habe ich, was steht gerade an, welche Sorgen habe ich, was läuft gerade gut, was läuft gerade schlecht. Also eine Transparenz zu schaffen, und daraus ist dann der Gedanke entstanden, lass uns das doch machen, auch über die Themen, an denen Menschen zusammenarbeiten. Also das Projekt X, an dem Andreas, Markus und Anja zusammenarbeiten. Wie kriegen wir das hin, dass das auch Transparenz bekommt? Und das Feedback war, finden wir super. Wir sehen endlich, was passiert. Aber was wir uns wünschen, ist dann noch mehr hiervon. Also mehr über Zahlen reden, weniger über Zahlen reden, mehr über das strategisch Warum reden und so weiter. Also wir haben quasi nach jeder Runde gefragt, was fehlt euch denn? Was wünscht ihr euch? Natürlich gibt es Leute, die sagen, lass mich damit in Ruhe, brauche ich nicht. Ich weiß, was ich mache. Das mache ich schon seit 15 Jahren so. Ist auch okay. Ja. Aber sehr, sehr viele sagen, genau das bringt mir die Transparenz, die ich brauche. Und damit weiß ich, wo ich hinlaufen muss und kann auch eigenverantwortlich zum Beispiel als Projektleiter sagen, das geht nicht in die richtige Richtung, ich möchte es anders machen. Also sehr viel Feedback auch einholen, ist so die dritte Methode gewesen.
Dann erlebe ich das, was du gerade geschildert hast, öfter ein Unternehmen, dass die Mitarbeitenden sagen, wir müssen viel mehr wissen. Ne? Also der Informationsbedarf ist ja immer sehr, sehr hoch. Und ich habe das jetzt auch schon ein, zwei Mal erlebt, dass dann die Führungskräfte, das Management gesagt hat, ja super, da machen wir jetzt halt irgendwie eine Austauschrunde. Und der Wunsch war auch, wir wollen ja auch gegenseitig voneinander wissen, was wir tun. Und dann ist auch ganz oft die Erfahrung gewesen, dass halt, ich sag mal, der Wunsch nach Wissen sehr groß ist, die Bereitschaft selbst zu teilen nicht ganz im Gleichgewicht dazu ist, um es mal ein bisschen verschnörkelt zu sagen. Wie habt ihr das erlebt und wie bist du damit umgegangen?
Ja, also ich muss lachen, weil klar ging das nicht von jetzt auf gleich. Also ich habe das am Anfang genannt, sitting on the fence. Ja,
ja, herrlich.
So eine Stierkampfarena und dann sitzen die Leute außenrum auf dem Zaun und gucken dem Torero dabei zu, wie der Stier ihn jagt oder umgekehrt. Und im schlimmsten Fall ist es, anderen Leuten beim Scheitern zugucken. Ja. Und 2 Dinge haben geholfen, das zu verändern. Das eine ist, ich bin nicht immer der Einzige, der redet. Denn wenn ich der Einzige bin, der redet, dann werden die Verantwortlichkeiten auf mich projiziert. Ach, der Christoph kümmert sich ja. Ach, der Christoph macht ja das. Und das führt dann dazu, dass man sich eben nicht denkt, ich habe hier eine Rolle, sondern es macht ja alles der Christoph, der da steht. Also über dieses, und was wir einfach gemacht haben, ist zu sagen, okay, du bist ein Projektleiter, du präsentierst. Und zwar vor der gesamten Mannschaft. Und du präsentierst auch, warum, wie, was, mit wem abgestimmt wurde und was deine nächsten Schritte sind und wen du dafür brauchst, damit es weitergeht. Und letzten Endes haben wir ganz vereinfacht ein RACI-Modell, also ein Ownership-Modell mit unterschiedlichen Rollen etabliert. Du bist entweder responsible oder accountable, consultable oder to be informed. Also du trägst die Verantwortung, du trägst die übergreifende Verantwortung für die Ziele. Du musst beratend hinzugezogen werden oder du musst das Wissen haben. Das ist das RACI-Modell und haben das etabliert. Und das ist natürlich auch schön zu sagen für jemanden, der neu dabei ist, ich habe jetzt die Verantwortung für Thema X. Und wenn diese Ownership mal da ist, dann entsteht ganz automatisch der Wunsch, selbst darüber zu reden und nicht nur anderen dabei zuzugucken. Das ist jetzt aber bei weitem nicht perfekt. Ja, also wenn ich jetzt darüber rede, gebe ich natürlich hauptsächlich Positivbeispiele, Negativbeispiele, in denen dann immer noch nicht die richtige Abstimmung da ist oder auf mich die Verantwortung projiziert wird, die gibt's ständig. Da darf ich jetzt halt nicht böse werden, sondern durchatmen, neuen Weg suchen.
Sehr gutes Thema, durchatmen und weitersuchen. Was würdest du denn sagen, aus deiner Erfahrung heraus, und das ist ja nun nicht dein erster Job gewesen, sondern du hast ja schon das ein oder andere Unternehmung irgendwie quasi oder die ein oder andere Unternehmung schon durchgehabt. Was würdest du sagen, ist der passende Führungsstil für das Thema Transformation aus deiner Perspektive?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, es gibt darauf nicht eine Antwort, weil jede Organisation unterschiedliche Reifegrade oder gelernte Führungskulturen haben kann. Und in jeder Organisation sind ja Menschen, die unterschiedlich geprägt sind. Ich mache mal zwei Extrembeispiele. Wenn ich jetzt in einem Startup bin und dieses Startup ist von Gründern geführt und besteht aus 10 Jüngern, die alle den Gründerinnen oder Gründern ergeben sind, habe ich ja eine andere Ausgangsbasis, als wenn ich ein über 20 Jahre existierendes Unternehmen habe von Angestellten, die nicht in der Gründungsstruktur sind. Was aber hilft, ist, sich diese Sache zu vergegenwärtigen. Und da hat mir jemand aus unserer Belegschaft ein Modell vorgestellt, das nennt sich Spiral Dynamics, in dem man versucht zu verstehen, was Antriebsfedern und strukturelle Elemente der Teamdynamik sind von Teams in unterschiedlichen Situationen. Und das kann man auch auf Individuen anwenden. Das ist kein Urteil darüber, sondern ein Denkmodell zu verstehen, ist diese Organisation geprägt dadurch, nichts falsch machen zu wollen? Ist sie geprägt dadurch, Ziele erreichen zu wollen? Ist sie geprägt dadurch, werteorientiert zu arbeiten und so weiter? Es führt jetzt wahrscheinlich hier auch ein bisschen zu weit. Aber die Antwort auf die Frage ist, es kommt darauf an, in welchem Status das Team ist, das du führst. Und vielleicht sogar die unteren, die Teams unten drunter sind vielleicht sogar total heterogen. Und dann ist die Frage, wo soll es denn hingehen? Natürlich kann ich eine Startup-Kultur in einem Unternehmen etablieren, aber vielleicht ist eine Startup-Kultur nicht das Richtige für das, was ich machen will, wenn ich ein compliance-orientiertes Geschäft habe. Vielleicht brauche ich bestimmte Regeln, vielleicht brauche ich bestimmte Vorgaben. Deshalb tue ich mich mit der Antwort auf die Frage ein bisschen schwer.
Ich finde, du hast es aber wunderbar beantwortet. So, liebe Claudia, du hast noch eine Frage.
Ja, das, ich will das mal aufnehmen, weil ich finde, ich gehe mal zurück wieder auf die Zeitreise. Ne? Also ihr seid hier an der Transformation. So, du hast 2019 angefangen und dann haben wir jetzt ja schnell festgestellt, dass bevor du überhaupt die ich sag mal, die Kulturveränderung von Verlag gleich, wir wollen schöne Bücher, was zum Anfassen. Na, also ich betreibe jetzt mal ein bisschen hin zu, wir sind ein, also was ist eigentlich der Kundennutzen und wie können wir das bestmöglich platzieren, egal welches Produkt das ist. Du hast ja gesagt, diesen Schritt hast du genau als zweites oder drittes oder viertes, muss man ja mittlerweile sagen, angefangen. Also du hast im Grunde angefangen, damit zu sagen, so, also ich will jetzt eigentlich weg erstmal von, ich nenne es mal so ein bisschen Oldschool, Führung im tayloristischen Sinne, bedeutet, die Führungskräfte denken und die Mitarbeitenden machen, hin zu einem gemeinschaftlichen Miteinander, wo offen über Themen diskutiert werden, Mitarbeitende selbstverständlich eine Verantwortung übernehmen und auch in den Austausch und in den Dialog gehen. So, und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hast du gesagt, diese Phase hat eigentlich 3 Jahre in etwa gedauert, 2,5, 3 Jahre. Davon war ein Großteil schon, ich sag mal, Führungskräftearbeit. Ne? Also wie könnt ihr als Team überhaupt auch schon so zusammen agieren und führen? Ne? Aber wenn das nicht stimmt, ja, dann können auch die Mitarbeitenden nicht nachziehen. Das heißt, wir sind jetzt, wenn ich es richtig sehe, 2019, sagen wir mal, wir sind jetzt 2022 angekommen. So, wo ihr sagt, jetzt habt ihr eine gute Basis geschaffen, um auch wirklich diesen Switch hin von, ich sag mal, eher produktorientiert zu kundenorientiert zu gehen. Also vielleicht mehrere Fragen. Was ist denn, also erstens daran anknüpfen, was du eben gesagt hast, hat sich dein Führungsstil dann auch nochmal geändert, weil ihr dann eine andere Phase seid? Führst du heute anders als vor 4 Jahren? Und das Zweite ist, wie habt ihr denn jetzt eigentlich weitergemacht? Ja, ich muss ein bisschen langsam, ein bisschen mehr auf die Uhr gucken, ja, aber wir wollen ja natürlich noch wissen, wo ihr jetzt steht und wie ihr da hingekommen seid. Das und was noch vor euch steht, wollen wir natürlich auch alles noch wissen. Also wir haben noch ein bisschen was vor. Also insofern, was kam danach und wie hast du da auch als Führungskraft drauf agiert?
Also bis zum Jahr 2022 war mein Führungsstil eine Mischung von, ich gebe die Strategie vor, gehe aber operativ in viele Themen auch detailliert rein. Was daran lag, dass ich das Gefühl hatte, wir haben noch nicht die Reife als Organisation, dass ich loslassen kann. Und als Geschäftsführer habe ich ja nicht nur eine Führungsaufgabe, ich habe ja auch die Aufgabe, dass das Unternehmen Erfolg hat und ein paar Dinge, für die ist dann halt keine Zeit. Ja, also die muss ich dann entscheiden, um die richtigen Weichen, zum Beispiel finanzieller Natur, zu setzen. Und Anfang 2022 habe ich gemerkt, aber auch als Feedback von meinem Führungsteam bekommen, hey, lieber Christoph, wie wäre es, wenn du mal ein bisschen mehr loslässt? Wie wäre es, wenn du mal ein bisschen der Umsetzung uns übergibst, damit wir Dinge im Sinne dessen, wo wir lang wollen, umstellen können? Und für mich war es bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht klar, dass ich nicht losgelassen hatte, weil es sich für mich natürlich angefühlt hat. Es war auch schmerzhaft, dieses Feedback. Es hat echt wehgetan. Aber was ich seitdem versuche, ist, weniger Aufgaben zu delegieren und hinten dran zu bleiben, sondern Rollen zu delegieren bis hin zu Ziele zu delegieren. Rolle zu delegieren würde bedeuten, ich erwarte von dir folgendes Verhalten mit folgenden Themen und folgenden Punkten. Das gebe ich dir vor und bitte diese Dinge machen. Ziele zu delegieren heißt, das ist das, was wir machen wollen. Du bist dafür accountable, aber wie du es machst, ist deine Sache. Und das versuche ich zu etablieren, natürlich jeweils unterschiedlich danach, wie viel die jeweilige Führungskraft das auch möchte. Ob ich das gut oder schlecht mache, müssen dann meine Führungskräfte sagen, bisschen selbstkritisch, manchmal greife ich daneben. Und dann kriege ich es auch gesagt, das ist unschön, aber manchmal greife ich auch richtig und dann kriege ich auch positives Feedback. Beantwortet das deine Frage? Oder?
Es beantwortet meine Frage, absolut. Ne? Also finde ich auch sehr schön, ne? Weil was sich für mich so ein bisschen raushört, ist ja im Grunde, also dass du in dem Sinne ja gar keinen, ich nenne es mal, Plan hattest, sondern sich das dann auch mit der Zeit, also du hattest halt natürlich ein Ziel, wo du hin willst, ja, aber dass sich das dann auch ergeben hat und es zeigt dir ja so ein Stück, dass dann auch dein Plan insofern aufgegangen ist, weil wenn ja eine Führungskraft dann dir mal kurz auf den Rücken tippt und sagt, geh mal zur Seite, ich will jetzt mal, ist ja schon auch ein super Erfolg, ne? Also ich finde aus zweierlei Gründen, ne? Das eine, was du gesagt hast, ist eben überhaupt, ich sag mal, diese Verantwortung zu spüren und zu sagen, ich will mich auch zeigen, ich will mich da einbringen, ich will das jetzt machen und ich traue mich das auch. Und das zweite ist, das ist dann, ich sag mal, eher auf der emotionalen Basis, auch diese Sicherheit zu sagen, ich kann das dem Christoph jetzt auch sagen, ohne dass der jetzt sagt, was ist denn hier los? Ja, da kritisiert mich einer. Kann das sein? Ja? Das sind ja so zweierlei Erfolge. Und da würde mich jetzt nochmal interessieren, weil du hast ja auch gesagt, ne, also im Grunde ist ja das Ziel eurer Transformation weg vom klassischen Verlag hin zu einer Softwareunternehmung. Ne? Und du hattest anfangs auch gesagt, dass es dir wichtig war, dieses also auch zu erklären, das ist sozusagen mit, wir machen jetzt Bücher und lose Blattsammlungen alleine, ne? Also das kann man immer noch wunderbar ergänzend machen. Wahrscheinlich keine Zukunft gibt, dass das sozusagen einer der ersten Schritte war, diese Transformation loszutreten. Also wann hast du damit begonnen? War das denn schon so ein Stück parallel laufend? Hat sich das denn vielleicht durch den neuen Arbeitsstil, ich sag mal, dein Team ist ja nicht doof, ne? Also die sehen ja selber auch, dass sich der Buchmarkt ändert, dass sich das Nachfrageverhalten von Kunden und auch von einem selbst ändert. Also vielleicht hatte der ein oder andere dann ja auch schon einen Impuls zu sagen, du, sag mal, also wie hat sich das so ergeben?
Du hast am Anfang gesagt, ich hatte keinen Plan. Doch, ich hatte einen Plan, aber es war halt meiner.
Auf Weiher, jetzt habe ich mich in das hingesetzt.
Aber das war für mich einer der schwierigsten Dinge zu lernen. Ich wusste, wo ich hin will, und ich glaubte zu wissen, was der beste Weg für alle dorthin ist. Und das war ein Fehler. Also der zweite Satz ist der Fehler. Der Fehler ist nicht zu wissen, wo es lang gehen soll. Der Fehler ist zu glauben, zu wissen, wie es jeder machen muss. Und diese Sache dann zu lernen, okay, lass uns darüber reden, wohin, aber nicht genau wie und was und warum und jede kleine Schraube zu machen. Dieses Loslassen musste ich lernen und konnte das auch erst dann mit mir vereinbaren, als ich das Gefühl hatte, jetzt sind wir richtig aufgestellt, jetzt haben wir das. Und dann sind wir tatsächlich hingegangen und haben Schritt für Schritt Dinge gemacht, die einfach eine große Einigkeit erfordern. Ich mache mal drei Beispiele. Dass wir jetzt anders heißen, war eine gemeinschaftliche Entscheidung, dass wir das wollen, wofür wir auch viele, viele Gespräche führen mussten, damit es endlich so weit kommt. Oder der Umbau unserer Webseite in ein modernes Design. Klar gab es da vorher ganz viele tolle Ideen, aber dass alle hinten dran stehen und sagen, jawohl, wir sind steuertipps.de im Internet und darauf fokussieren wir uns und das ist jetzt unsere Identität, das kam danach. Der Umbau des Portfolios, also optisch sehen die Bücher anders aus, die Software sieht anders aus, das kam vorher in Punkten, aber dass alle gemeinsam gesagt haben, das wollen wir jetzt und darauf arbeiten wir, das kam danach. So dass mein Learning ist, natürlich kannst du auch vorher schon, man muss das ja auch machen, punktuell Impulse setzen, also Preismaßnahmen machen, das Portfolio leicht adaptieren, ja, also kleine Quick Fixes. Aber die radikale Änderung kam in dem Moment, in dem wir auch reif genug waren, das als Organisation zu machen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass neue Produkte kamen, dass wir unser Marketingbudget komplett auf digital gesetzt haben. Also wir geben kein Marketinggeld mehr aus für Sachen, die nicht digital sind. Das sorgt dafür, dass fast alle wissen, was SEO ist und warum das wichtig ist, auch wenn man Produktmanager und kein Marketier ist. Also diese Dinge erfordern halt, dass alle gemeinsam wissen, wofür wir stehen wollen und warum. Und da würde ich sagen, das hat 2022 begonnen. Das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Natürlich müssen wir weiter Portfolio vereinfachen, neue Dinge an den Markt bringen. Aber da das jetzt ein paar Wochen raus ist, bis wir was Neues auf den Markt bringen, werde ich dazu noch ein wenig schweigen.
Fast forward, es ist 2030. Was ist die Vision der Zukunft und wie willst du das mit deinen Mitarbeitern und der Transformation voranschreiten lassen und voranbringen?
Ich fange mal mit dem an, wie es sich anfühlen soll. Wenn man im Jahr 2030 über uns als Unternehmen spricht, dann sollen alle sofort im Kopf haben, mit denen kann ich meine Steuern selbst. Das ist das Gefühl, was mit uns verbunden sein soll. Und das ist auch das, was wir uns als Purpose gegeben haben. Deine Steuern kannst du selbst. Und ich glaube, ein Ziel haben wir erreicht, wenn Menschen wie ihr beide sagt, ach, Steuertipps, klar, kenne ich, mit denen mache ich meine Steuern selbst. Und zwar egal, um welches Produkt es geht. Dieses Gefühl soll verankert sein. Dann würde ich mir wünschen, dass bei allen Mitarbeitern verankert ist, warum sie was tun. Also die können für sich, in welcher Form auch immer, übersetzen. Ich bin bei Steuertipps. Mit Steuertipps kannst du deine Steuern selbst und mein Beitrag dazu ist X. Das ist das, was ich mir wünsche. Das schaffen wir schon in vielen Punkten und wir checken das auch. Diese Identitätsform klappt ganz gut. Ja, da kann man ja auch messen, fragen, diskutieren. Und wenn wir jetzt nach außen schauen, dann sind wir zu dem Zeitpunkt ein 100% digitales Cloud-Software-Unternehmen mit Zusatzangeboten. Das bedeutet für Kunden, sie können uns überall nutzen und wir haben die richtige Form der Hilfestellung, also zum Beispiel eine KI, wenn sie eine KI brauchen, eine Software, wenn sie eine Software brauchen, ein Buch, wenn sie ein Buch brauchen, aber es ist für sie sehr schnell, sehr einfach verfügbar.
Super, vielen Dank für die Antwort. Ich sehe, wir sind schon ein bisschen mit der Zeit vorangeschritten. Claudia, hast du noch eine andere Frage oder sollen wir zu unseren zwei Schlussfragen gleich kommen?
Ich hatte eben noch eine Frage, ich muss mich aber gerade mal wieder sammeln.
Okay, nee, mach vielleicht fällt es dir gleich wieder an.
Entfleucht, genau, dann machen wir eine dritte Frage.
Ja. Die erste Frage ist, gibt es etwas jetzt aus deiner Perspektive mit den ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast, dass du als Tipp an andere Führungskräfte geben würdest, damit die vielleicht deine Fehler nicht machen oder es besser machen können für die Zukunft?
Oh ja. Gut, wenn ich eine Sache rausgreife, dann wäre es der Satz, nur weil du weißt, wo es lang gehen soll, heißt es noch lange nicht, dass es passiert. Es ist sehr, sehr schnell, dass man als Führungskraft weiß, ja, ist doch klar, das ist das Problem, das ist die Lösung und da müssen wir hin. Ging mir genauso, ja. Also Zahlen angeguckt, war doch total sonnenklar, wir müssen das und das machen. Das Problem an diesem Statement ist, dass jeder für sich die Realität anders definiert. Also es gibt unterschiedliche Motivatoren. Das kann Jobsicherheit sein, das kann sein, wo wohnen wir denn, das kann sein, was tue ich, kann ich meinen Kollegen über meinen Job mit Stolz erzählen. Es gibt welche, für die ist es die Zahlen, also wie erfolgreich bin ich mit meinem Umsatz, den ich generiere und so weiter, aber nicht eine einzige Person hat ein identisches Werte- und Denksystem wie du als Führungskraft. Und dein Job als Führungskraft ist nicht, dass alle so ticken wie du, dein Job als Führungskraft ist dafür zu sorgen, dass das Team, das du führst, mit dir einen Weg geht. Wenn ich also glaube, dass ich das Problem verstanden habe und mich frage, warum die Leute nicht mitkommen, dann habe ich das eigentliche Problem nicht verstanden, nämlich, wie kriege ich die Menschen mitgenommen? Und das ist sehr individuell und dauert halt einfach sehr lange.
Es ist ganz super, dass du das sagst, ja, weil ich glaube, das ist einer der Aspekte, der wird so oft vergessen, weil was für mich sonnenklar ist, ist es für euch noch lange nicht. Und auch jeder verarbeitet Informationen anders, will Informationen manchmal auch anders hören. Also ganz, ganz wichtiger Punkt. Mir ist meine Frage aber direkt noch gekommen und deswegen schiebe ich die jetzt noch blitzschnell dazwischen. Alles, was du jetzt geschildert hast, Christoph, klingt für mich nach einer wirklich großartigen Reise, aber auch schon einer echten Prüfung und Herausforderung, auch so, ich sag mal jetzt schlichtweg für dich, so. Ne, und auch für dein Führungsteam, ne, diesen du hast gesagt, es gab Konflikte, es gab klare Ansagen. Meine Frage ist, hast du das alleine gemacht? Hattest du einen Sparring außerhalb, innerhalb? So, also weil das klingt jetzt vielleicht auch für den einen oder anderen, der zuhört, echt groß. Sagst du, ey Leute, jetzt Hände hochkrempeln, das kann jeder von euch? Oder würdest du vielleicht rückblickend sagen, nur kann man auch ein Stück noch anders gestalten?
Also zum einen sind viele Dinge natürlich auch schiefgegangen und wir sind andere Wege gegangen, um es dann besser zu machen. Das, was ich euch erzählt habe, sind die Dinge, die funktioniert haben. Aber es gab auch totale Fehlschläge, wenn wir Dinge versucht haben zu adressieren, die einfach nicht zum gewünschten Ergebnis geführt haben. Also ich mache mal ein Beispiel, ein Innovationsprogramm zu machen, indem wir uns neue Dinge überlegen, macht halt nur dann Sinn, wenn wir die neuen Ideen auch umsetzen können. Also wenn die Mittel da sind, wenn alle gemeinsam Innovation wollen. Da gab es dann Fehleinschätzungen. Insofern danke für die Blumen, aber es war nicht nur eine großartige Heldenreise, da gab es eben auch Sachen, die nicht so gut funktioniert sind. Jetzt habe ich den zweiten Teil deiner Frage vergessen. Vielleicht kannst du den nochmal sagen.
Naja, also hatte der Held, als er verletzt in der Hütte lag, Unterstützung, die gekommen ist und Pflaster gebracht hat und gesagt hat, hier, versuch doch mal die Suppe, das funktioniert immer ganz gut.
Ja. Ja, wir hatten Hilfe. Wir hatten Hilfe an unterschiedlichen Punkten. Also ein Schlüsselmoment war tatsächlich, als ein Mitarbeiter zu mir kam und mir dieses Modell von Spiral Dynamics erklärt hat. Und das war ein echter Aha-Moment und da haben wir uns, um das umzusetzen, um durch diesen Druck durchzukommen, externe Hilfe genommen. Und als wir OKR etabliert haben, haben wir uns aber nur punktuell Unterstützung genommen, um mal zu sehen, was sind denn Best Practices, um das zu machen, haben dann aber unsere Methoden so gut wie es geht in-house umgesetzt. Also zum Beispiel haben wir uns jetzt kein riesiges Toolset dafür gekauft, sondern wir haben es versucht, mit den Tools zu machen, die wir ohnehin schon hatten. Ich würde auch davon abraten, eine echte Transformation komplett selber zu machen. Es gibt Situationen als Führungskraft, die gehen weit über das Manager-Mitarbeiterin-Verhältnis hinaus. Zum Beispiel, wenn Existenzängste kommen, wenn Menschen deshalb auch weinen, wenn sie sich aus der Situation entfernen, das kann sehr schnell zu psychologischen Problemen führen. Wenn man, natürlich kann man das als Führungskraft bis zu einem gewissen Grad lernen, aber ich nehme mir ja auch für die Entwicklung einer Cloud-Architektur einen Cloud-Architekten und gebe das nicht dem Praktikanten. Also sollte ich mir auch für die Transformation jemanden nehmen, der solche erwartbaren Dinge professionell handhaben kann. Ich rede jetzt nicht davon, dass man für alle, für immer ständig Wohlfühloasen schaffen muss, in denen dann über Gefühle geredet wird, einfach nur um es zu tun. Aber worüber ich rede ist, es wird Konfliktsituationen geben, die sind kritisch, die sind aber auch erfolgskritisch und dafür braucht es dann externe Hilfe. Punktuell und gezielt.
Das ist natürlich Wasser auf unsere Mühlen, lieber Christoph. Aber so war es natürlich nicht gemeint. Aber ja, ich sehe, manchmal sehen wir den Wald, auch wir beide, vor lauter Bäume nicht. Und es ist gut, sich eine Außenperspektive zu holen. Und das machen wir beide professionell, indem wir uns Supervision, Intervision und so weiter organisieren, mit Kollegen darüber sprechen, damit wir auch nicht in unserem eigenen Wald manchmal verloren gehen. Möchtest du die letzte Frage noch stellen, liebe Claudia, oder soll ich den Ball wieder aufnehmen? Dann mache ich die Abschlussfrage, lieber Christoph. Warum steuertipps.de? Mhm. Warum soll ich mir das bei euch buchen?
Ach so. Ja, das ist jetzt auch ein Pitch. Ja.
Der Werbespot ist eingebaut, darfst du jetzt sagen. Ja.
Ich möchte erstmal eine Gegenfrage stellen. Macht dir das Thema Steuern Spaß?
Mir nicht, deswegen habe ich Leute, die mich beraten. Aber okay, Claudia macht Spaß, super.
Mir macht es Spaß, also, ja.
Für viele ist Steuern ein notwendiges Übel und genau deshalb lassen viele Menschen Geld liegen, weil sie sich mit der Materie nicht befassen, weil sie zu kompliziert formuliert ist, weil es vermeintlich zu schwierig ist, sich damit auseinanderzusetzen und weil der Berg an Belegen, der am Jahresende wartet, einfach keine große Motivation ist. Wir helfen dabei, das so einfach wie möglich zu machen, in deiner Sprache und mit der richtigen Unterstützung an der richtigen Stelle. Wir als Steuertipps helfen dir, dass du das selber kannst, und ich verspreche, du holst das Maximum
raus. Oh, cooles Versprechen.
Ja, wunderbar, lieber Christoph. Ja, also es war eine spannende Reise heute mit dir. Also ich glaube, wir hätten noch Stoff für ein paar weitere Folgen. Mhm. Nehmen das Thema vielleicht auch irgendwann nochmal wieder auf, vielleicht nicht erst 2030, sondern davor. Ansonsten ganz, ganz herzlichen Dank, dass du deine Reise mit uns geteilt hast, und ich persönlich fand es sehr spannend, und ich sehe halt einfach, dass es ganz, ganz viele andere Menschen eben auch betrifft, die halt auch sagen, ich will es anders machen, und es klingt immer alles so leicht wie ein Selbstläufer, ja, und die Erwartungshaltung ist dann ja auch oft, naja, komm, ich mach das jetzt und in einem Jahr ist alles gut. Und insofern war das einfach jetzt für mich nochmal ein ganz toller, bereichernder Austausch, weil es eben gezeigt hat, ja klar führt es zum Erfolg, wenn wir Ausdauer haben und Tiefschläge mitnehmen und auch nochmal nachjustieren. Aber ich muss dem Ganzen auch seine Zeit geben, weil jetzt haben wir 2025. Und du bist jetzt seit 6 Jahren dabei, und du sagst ja auch, deine Transformation, die läuft noch. Also insofern war das ein ganz für mich sehr hilfreicher und wertvoller Beitrag.
Vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke euch. Danke.
Und allen, die natürlich zugehört haben, vielen lieben Dank, dass ihr uns folgt. Und wir freuen uns immer auf Impulse von den ganzen lieben Zuhörern. Und wenn euch neue Themen einfallen, dann auch immer gerne her damit. Bis bald.
Herzlichen Dank, dass ihr bis zum Ende bei uns geblieben seid. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn ihr mehr zu uns wissen wollt, schaut gerne mal auf unseren Webseiten oder auf LinkedIn vorbei. Sanas findet ihr unter vonelsner-coaching.de und mich findet ihr unter führungssache.de. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.